You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Der Auftritt von Merz bei dieser Spendengala, ein Herz für Kinder, wo er auf die Frage, wie viel er denn spenden würde, noch sagt, ich spende für jeden Prozentpunkt, den die Union zulegt, 100 Euro.
Würdest du sagen, das ist kleinlich?
Also erstmal ist es geizig.
Für viele Menschen ist das viel Geld, aber Friedrich Merz wird als gehobene Mittelklasse wahrgenommen.
So, aber das geht gar nicht darum, was er selbst sagt. Es geht einfach darum, dass du in so einer Sendung nicht für deine Partei und auch nicht für deine Wahl und auch nicht eine Spende abhängig machst vom Wahlausgang. Wenn du solche Dinge summierst, wenn sich das verstetigt, dass die Leute sagen, was ist denn das für ein Typ, dann kann das gefährlich werden.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem Wahlkampfspezial. 61 Millionen Wahlkampf und Strategien. Mein Name ist Hajo Schumacher, Journalist und Rumainer. Und mir zugeschaltet, das wollte ich immer schon mal sagen, das klingt so nach ARD-Tagesthemen. Mir zugeschaltet ist der bezaubernde Frank Staus. Suse wird ihn euch gleich noch vorstellen. Der Hexer des deutschen Wahlkampfs. Hallo, lieber Frank.
Hallo, lieber Hajo. Ich grüße dich aus der schönen Landeshauptstadt Wiesbaden.
Wiesbaden. Was liegt da Größeres in der Nähe?
Mainz.
Ist das nicht so ein Rentnerparadies?
Nö, ja, mag sein. Ich bin ja hier, weil meine Mutter ihren 93. Geburtstag hat.
Entschuldigung.
Nö, nicht Entschuldigung. Sie grüßte übrigens herzlich und meinte, wir hätten beim letzten Mal zu viel gelabert.
Ganz herzliche Glückwünsche an die bezaubernde Frau Mama. Wir werden uns bessern.
Alles klar.
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen im In- und Ausland. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe, von Schröder bis Scholz, von Wowereit bis Malu Dreyer und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie Die Macht im Hintergrund, Stern, oder Der Mann für aussichtslose Fälle, Handelsblatt, verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
Bevor wir über unseren heutigen Mann der Stunde reden, nämlich Friedrich Merz, wie jedes Mal erstmal drei schnelle Fragen zur aktuellen Lage. Ich habe aus meiner Leib- und Magenzeitung der Berliner Morgenpost zwei Umfragen, die praktisch am selben Tag erschienen sind. Im aktuellen ZDF-Politbarometer haben sich die Grünen verbessert. Die CDU liegt bei 33%, natürlich zusammen mit der CSU. Und die SPD verliert 1%, liegt bei 15%. Das heißt, die liegen jetzt 18 Prozentpunkte auseinander. So, und dann selbe Zeitung, YouGov. Da verliert die Union deutlich, nämlich um 2 Prozentpunkte, rutscht auf 30 und die SPD verbessert sich um 3 Prozentpunkte auf 18. Da ist der Abstand nur noch 12 Prozentpunkte. Jetzt frage ich mich, du als Wahlkämpfer nimmst dir natürlich die YouGov-Umfrage, weil die viel besser aussieht. Aber wie wertvoll sind solche Zahlen gut 2 Monate vor der Wahl? Ist das so zur Selbstberuhigung oder nimmt man die gar nicht ernst?
Na klar, also alle nehmen die wahr und in gewisser Weise auch ernst. Jetzt kommt dazu, dass in diesem Zeitraum jetzt auch noch eine dritte Umfrage rauskam, nämlich von der ARD. Die hat ein magisches Mittel dieser anderen beiden Umfragen. Ich glaube, da ist die SPD bei 16. Mhm. Also grundsätzlich siehst du zunächst mal, es bewegt sich in den Zahlen herzlich wenig. Ich würde schon auch, wenn du das Mittel siehst aller Umfragen, die gerade auf dem Markt sind, dann liegt die SPD tatsächlich bei 16 und die Union irgendwo bei 32 plus 1 oder minus 1. Das heißt aber auch, die Leute warten einfach gerade ab. Was mich natürlich bei sowas viel mehr interessiert, sind so Indikatoren, die in den Umfragen noch rauskommen. Und da fand ich ganz interessant beim Politbarometer, dass ja einerseits die SPD eins runtergesetzt hat, aber andererseits auch die Frage gestellt hat bei die Direktwahlfrage, wen hätten sie lieber als Bundeskanzler? Und da legt Scholz 4 Punkte auf 43% zu und Merz 1 Punkt auf 45%. Das heißt, da sind die noch 2 Prozentpunkte auseinander. Und ganz spannend war auch die Frage, die ich eigentlich immer noch relevant finde, wie sicher denn der Wahlausgang ist. Und das fand ich ganz spannend, weil wer wird stärkste Partei? Ist das heute schon klar? Da sagen 42% ja und 56% nein.
Ui.
Wenn du den von dir erwähnten Abstand von 18 Punkten nimmst und gleichzeitig 42% sagen, das ist noch nicht klar, dann siehst du, dass es da ziemliche Schwankungsbreite auch in der Öffentlichkeit gibt. Und das sind so Indikatoren, wo ich jetzt als Sozialdemokrat sagen würde, die sind eigentlich ganz positiv für uns. Also, dass die Leute sagen, das Ding ist noch nicht gelaufen, dass gleichzeitig Scholz in der Direktwahlfrage zulegt und jetzt mehr oder minder gleich aufliegt. Und wir haben erlebt in der Vergangenheit, dass so ein Pull-Faktor, also dass der Kandidat die Partei mitzieht, immerhin liegt Scholz jetzt bei der Direktwahlfrage bei 43% und seine Partei liegt bei 15. Das heißt, da würdest du normalerweise sagen, da ist noch Luft da nach oben, wenn diese Duellsituation Scholz-Merz sich weiter zuspitzt. Das heißt, im Moment würde ich als Sozialdemokrat sagen, da geht noch was. Ne? Also das heißt nicht, dass du sagst, oh, wir sind auf einem sicheren Pfad. Aber du sagst, da ist noch nicht alles im Eimer.
Zweite Frage, Weihnachten. Kein Mensch hat doch Bock, auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Shopping Mall von irgendeinem Wahlkämpfer angequatscht zu werden. Selbst wenn es Kugelschreiber, Luftballons und Süßigkeiten gibt. Ist es nicht in Wirklichkeit so, dass dieser Wahlkampf eigentlich erst am 2. Januar anfängt und alles, was wir jetzt machen, sowieso nur Nervenberuhigung ist?
Ja und nein. Also wir hatten auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Das hat schon so einen Moment, diese Weihnachts- und Neujahrszeit, wo die Leute sich ausklinken. Auf der anderen Seite, du darfst ja auch nicht vergessen, wir haben ja die ganzen Bundestagskandidaten, ja, Kandidatinnen, die zum Teil auch zum ersten Mal nominiert sind. Die müssen sich ja irgendwo bekannt machen und dann gehen die jetzt natürlich lieber auf den Weihnachtsmarkt oder müssen auch dahin und vielleicht nehmen die Leute dann doch einen kostenlosen Glühwein eher an als einen Kugelschreiber. aber
Glühweinkorruption, so weit sind wir schon.
Genau, da kannst du dich wahrscheinlich hemmungslos besaufen, wenn du vom Unionsstand zur SPD und bei den Grünen gibt es dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein
Milchshake. Traumsaft.
Aber das ist schon wichtig.
Und bei der FDP, das nur am Rande, ich glaube, die schütten so einen doppelten Schuss rum mit rein, um dich zu manipulieren.
Vermutlich, um dir gleich die Briefwahlunterlagen zu jubeln. Aber nee, das ist schon so. Aber trotzdem, es ist nicht ganz irrelevant, was jetzt passiert im Vorfeld, weil wir haben eben jetzt die Christbaumgespräche. Ne? Haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Das kann auch gehörig schief gehen in der Familie. Aber da ja die meisten Weihnachten sowieso schief gehen, kommt es darauf jetzt eigentlich auch nicht mehr an. Das heißt, da kommen Generationen bundesweit zusammen und weil wir vorgezogene Neuwahlen haben und weil sie so nah an Weihnachten Neujahr liegen, lässt sich das Thema eigentlich zu Hause auch nicht vermeiden. Und insofern glaube ich schon, dass es nicht unwichtig ist, was jetzt in den Tagen vor Weihnachten noch passiert, um diese zwischenmenschlichen Debatten damit drin vorzukommen in der Erzählung.
So, spannende Frage, das Weihnachtsbaumgespräch in der Familie. Lässt sich das überhaupt messen oder von vornherein schon irgendwie, ich sag mal, als Wahlkämpfender beeinflussen? Oder seid ihr da so ein bisschen in Gottes Hand und wisst nicht genau, wie sich die Dynamiken entwickeln, je nach Weltlage, ja, Ganzpreis oder so?
Ja, genau, der Ganzpreis im Vergleich zum Dönerpreis. Ich sag mal so, es wird auf jeden Fall, wird die Debatte zum Beispiel um das Ende der Koalition, diese Erzählung, die ist mit Sicherheit auch deshalb so hart umkämpft gewesen, weil man darüber schon auch sprechen will. Ne? Das ist ja auch ein Drama.
Klar.
Also das Drama, ich möchte nicht mehr, dass du meinem Kabinett angehörst, und dann die Frage, wer hat jetzt den Exit wie und vor allen Dingen wie lange vorbereitet.
Also die Schuldfrage.
Ja, da haben wir auch so schöne, ne, also D-Day Paper haben wir schon drüber gesprochen, wunderbare Geschichten. Also das ist ja Material, aus dem man schöpfen kann dann am Abend. Aber es ist schon auch so eine Geschichte, dass jetzt irgendwo diese Konstellation Merz und Scholz transparenter wird. Ne? Also ja. Wir kommen ja noch zu Merz. Er hat ja aktuell auch ein, zwei nicht so glückliche mediale Auftritte hingelegt. Und ich glaube, dass diese Frage, ist an Scholz noch was dran? Kann der das am Ende vielleicht doch besser? Ich glaube auch, dass das, was gesetzt wurde in den letzten Tagen, auch im ganzen Bereich Außenpolitik, jetzt gerade an Weihnachten wahrscheinlich noch stärker mit reinfließt. Ich glaube, der eigentliche Wahlkampf wird sich später um Wirtschafts- und Sozialpolitik drehen. Aber im Moment ist es schon so, dass Merz das große Fragezeichen ist und sicherlich an Weihnachten rum noch diskutiert wird. Naja, war der Scholz jetzt eigentlich so schlecht? So, und wie du fragst, ist das messbar? Also es gibt eine Urstudie der Sozialforschung, The People's Choice von Paula Sarsfeld. Das ist eigentlich so quasi der Urknall der politischen qualitativen Sozialforschung, der eben damals in den 40er, 50er Jahren eben schon nachgewiesen hat, eigentlich wesentlich entscheidender als die Wahlkämpfe der Parteien sind die Gespräche der Menschen untereinander. Aber nicht nur in der Familie, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Uni, im Sportverein, so. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich jetzt wieder eine Situation haben, in der die Gespräche zunehmen, und zwar nicht nur die privaten Gespräche, die one-on-one stattfinden, sondern eigentlich hat dieses private Umfeld ist zum Teil ersetzt worden durch Social Media. Und das heißt, da finden jetzt auch die Debatten statt, im erweiterten Freundeskreis oder in der eigenen Blase oder auch übergreifend. Das heißt, wenn da jemand jetzt in einem Freundeskreis ist, der immer stärker jetzt auch im Vorfeld Bundestagswahl über Politik chattet und man da das Gefühl hat, ah, ich bin jetzt da gerade irgendwie in der Minderheit mit meiner Meinung, dann ist da auch wieder die Frage, melde ich mich dann zu Wort oder kusche ich oder schließe ich mich der Mehrheit?
Die Schweigespirale von Nölle Neumann kommt hier ins Spiel, ne?
Richtig. Oder lasse ich mich sogar am Ende mit dem Fluss mitziehen und sage, na, wenn die alle der Meinung sind, dann bin ich jetzt auch der Meinung und so weiter und so fort. Also das findet alles jetzt schon statt.
Das finde ich sehr spannend. Ich muss da nochmal kurz bleiben, auch wenn es kurze Fragen sein sollten. Ich habe aus meinen paar Semestern Psychologiestudium mitgenommen das Phänomen von der selektiven Wahrnehmung. Das heißt, Menschen haben eigentlich eine relativ stabile Meinung und das, was sie von anderen hören, da suchen sie sich das raus, was ihre eigene Meinung bestätigt, und lehnen alles das ab, was ja ihrer Meinung zuwiderläuft. Glaubst du, dass bei diesen Tannenbaumgesprächen, wie wir sie mal nennen, in der Familie, im Freundeskreis, Meinungen verändert werden? Oder ist es so, wie man es aus Amerika häufig hört, ja, entweder bist du Team Trump oder Team, ja, Harris meinetwegen, und eigentlich ist das ziemlich unversöhnlich?
Soweit sind wir noch nicht. Soweit sind wir natürlich in manchen Stellen schon, das ist klar. Also du hast natürlich auch sogenannte, meine Mutter hätte sie immer die 100-Prozentigen genannt, also diejenigen, die sowieso zu 100% in einem Lager sind und das vehement verteilen. Letztendlich findet der Wahlkampf ja eigentlich auf zwei Ebenen statt, oder wenn du so willst, eigentlich fast auf dreien. Also das eine ist, alle versuchen, die Unentschiedenen zu erreichen. Und die Unentschiedenen heißen unentschieden, weil sie unentschieden sind.
Ui.
Das heißt, das sind die, die tatsächlich noch offen sind und vielleicht auch von so einer Debatte was mitnehmen. Also die tatsächlich auch sagen, okay, ich habe das eine Argument gehört, ich habe das andere Argument gehört, ich bin reingegangen mit einer Meinung, die in die eine Richtung tendierte, aber noch nicht gefestigt war. Aber jetzt kamen ein paar Argumente, die haben mich eigentlich dazu gebracht, dass ich jetzt wieder auf neutral zurückgegangen bin oder aber in die andere Richtung tendiere. So, um die geht es. Das ist der Haupt-Battleground sozusagen, um bei D-Day-Analogien zu bleiben. So, und dann hast du die eigene Basis, da geht es um Mobilisierung. Das heißt, da geht es darum, wie stark kann ich die euphorisieren, dass sie tatsächlich sagen, ich gehe jetzt zur Wahl und vielleicht sogar noch darüber hinaus, ich spreche auch im Freundeskreis drüber, dass ich zur Wahl gehe und diese oder jene Seite wähle. Und das Dritte ist, die damals von Merkel, gab es aber schon vor Merkel, unterstellte, angewandte asymmetrische Demobilisierung sozusagen, indem du sagst, das Rennen ist gelaufen und ich mache die eine Partei so madig, dass deren Anhänger sagen, ach komm, ich lasse es sein, bevor ich die anderen wähle, bleibe ich lieber zu Hause.
Also so ein bisschen die Unterschiede einebnen, ne? Also
genau.
Wenn Sie mich, Friedrich Merz, wählen, dann kriegen Sie Scholz plus noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, oder aber auch einfach zu sagen, das Ding ist gelaufen und das ist auch eine Art von, du hast ja auch noch den auch bekannten Bandwagon-Effekt, dass Leute am Ende eigentlich lieber beim Gewinner als beim Verlierer sind und das kann dann alles damit reinspielen. Aber wie gesagt, der Hauptfokus ist, Unentschiedene rüberzuziehen, vor allen Dingen, wenn du jetzt, sagen wir mal, bei 16% stehst, dann muss die SPD von den 32% von der Union, muss sie was abknapsen, damit sie sich entgegenkommen. Gleichzeitig wird die FDP versuchen, die jetzt bei 4% oder darunter steht, die sagt, ich brauche jetzt noch 2% vom Merz. Ne? Oder sonst wo auch, aber das sind die wahrscheinlichsten.
Mhm. So, einer, der zumindest in den Umfragen bisher immer gut abgeschnitten hat, wir reden immer Stand Mitte Dezember, ist Robert Habeck. Und wir haben die allerersten Wahlplakate gesehen, die Agentur Jung von Matt veröffentlicht hat. Da sieht man einmal Robert Habeck und da steht groß drunter Zuversicht, Punkt, ein Mensch, Punkt, ein Wort, Punkt. Daneben Annalena Baerbock, zusammen, Punkt, ein Mensch, Punkt, ein Wort, Punkt. Dieses ein Mensch, ein Wort erinnert einen natürlich ein Mann, ein Wort. Das ist in geschlechtergerechten Zeiten natürlich so nicht mehr tragbar. Ein Mensch, ein Wort bedeutet so viel wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit. Ist, würde ich mal sagen, zu 137% gegen die FDP gerichtet. So von wegen, ne, denen kannst du nicht trauen. Ist das schlau? Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ich halte sie hier mal rein. Ach, du kennst sie.
Ja, es ist mein Beruf.
Okay, alles klar. Ist das schlau, jetzt schon mit sowas rauszukommen? Vielleicht werden die auch gar nicht irgendwo geklebt, sondern werden jetzt einfach nur mal so ins Internet gespielt?
Also zunächst mal diese menschliche Seite zu betonen, ist im Prinzip die Stärken zu betonen. Ne? Weil das ist, glaube ich, ich würde den jetzt auch weniger im Kontrast zu Lindner und der FDP sehen, sondern ich denke, das ist eher ein Kontrast zu Scholz und Merz.
Zuversicht zusammen, ja.
Ja, Zusammenhalt, Zuversicht, das ist ja auch über etwas, worüber Habeck ja schon länger spricht, also auch in der Wirtschaftspolitik, die er ja mit zu verantworten hat, wo er immer sagt, ja, wir haben hier Veränderungen vorgenommen und das wird sich entwickeln und das wird sich positiv entwickeln und hört auf, jetzt immer nur auf die Negativzahlen zu schauen. Er sagt ja auch, all diese ganze Green Economy, all das, was wir angefangen haben, das wird Früchte tragen und das ist irgendwie auch klar, dass wenn wir da vorne mitspielen, dass wir da weltweit auch Absatzmärkte erschließen und so weiter und so fort. Das heißt, er möchte jetzt alle die einsammeln, die jetzt nicht zu den Schwarzmalern und Schwarzsehern gehören, sondern die sagen, wir können auch stolz sein auf vieles, was wir hier erreicht haben, auch in puncto erneuerbare Energien beispielsweise. Und dass sie aber auch den Zusammenhalt beschwören, das ist ja das Baerbock-Plakat, das geht letztendlich auch darum jetzt hier mit dieser ewigen Konfrontation. Das heißt, das sind auch Leute, die angesprochen werden sollen, die sagen, dieses permanente mit Schaum im Mund miteinander anschreien oder sowas, das sind nicht wir.
Und das Untergangsnarrativ, ne? So Deutschland ist am Ende.
Genau. Ansonsten ist das Süppchen noch ein bisschen dünn, wenn du mich fragst, was jetzt weitere Aussagen begeht. Aber wie du richtig sagst, es ist, glaube ich, zunächst mal ein Aufschlag.
Ja.
Und er funktioniert insofern, indem wir jetzt gerade drüber sprechen.
So, und was mir auffällt, die Grünen haben so ein bisschen eine Strategie der Äquidistanz. Also sie versuchen, sich von Scholz ein wenig abzugrenzen und zu Friedrich Merz ein wenig hin zu öffnen. Das machen die ganz schlau, dass man dann auch so die zweite Reihe, Franziska Brandner, die neue Co-Parteichefin, die sagt, dass der Merz eigentlich ganz dufte ist. Also letztendlich ist das Signal, die Grünen können mit Schwarz und Rot.
Ja.
So, und jetzt hatten wir...
Was sie ja auch beweisen, ne? Also, ich meine, wir haben ja genug Länderregierungen.
So, Und jetzt hatten wir in der vergangenen Woche ein ja schon fast episches Video, das Markus Söder aus seinem Dienstwagen gedreht hat, wo er nochmal betont hat, mit ihm wird es keinen Wirtschaftsminister Habeck in einer wie auch immer gearteten schwarz-grünen Koalition geben und überhaupt wird es keine Koalition mit den Grünen geben. Und Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, hat dazu ja einiges Deutliche gesagt, nämlich er hat es etwas freundlicher formuliert, aber die Botschaft lautete: Söder, halt einfach mal die Klappe, weil du hier Koalitionsoptionen, die in einem vielleicht etwas unübersichtlichen neuen Bundestag vielleicht die einzigen sind, die von vornherein auszuschließen, ist ziemlich dämlich. Erleben wir hier schon quasi die Wiederholung von 2021, Laschet-Söder, dass da aus München ja so ein permanentes Störfeuer kommt, was ja auch gar nicht unbedingt jetzt Intelligenz getrieben ist, sondern im Wesentlichen darum geht, wie es auch Daniel Günther vermutet, Söder will mal wieder in die Zeitung.
Ja, ich bin da wieder bei dem Spiegeltitel von vor ein paar Wochen, als Angela Merkel auf die Frage, was sie gedacht hat, als die Jungs sich wieder alle gefetzt haben. Ihr Gedanke war Männer.
Ja.
Und da sind wir jetzt wieder, weil es, denk mal dran nach, es ist sehr, sehr lange her, aber das hat sie jetzt auch gerade in ihren Memoiren ja wieder erwähnt, als Merkel quasi zu Stoiber gepilgert ist und ihm die Kanzlerkandidatur.
Das legendäre Wolfratshausener Frühstück.
Wolfratshausen, genau. Und ihm die Kanzlerkandidatur angetragen hat für die CSU, dem natürlich auch ein paar Intrigen vorweggingen, aber that's a different story. Danach hast du von Merkel in diesem Wahlkampf keinerlei Störfeuer gehört gegen Stoiber, bis er dann verloren hatte und dann auch noch nicht, sondern
zu Stoiber kommen wir gleich.
Genau, aber ich wollte nur sagen, das erlebst du jetzt gerade, wie es ist, wenn es unter Männern ist. Und wir haben tatsächlich wieder die Situation, Söder hat es wieder dich verknust, dass er nicht der Kandidat ist, obwohl er es vorher ja 25 Mal ausgeschlossen hatte. Was aber noch ganz interessant ist, Merz versucht gerade, sich die berühmte Steinbrücksche Beinfreiheit zu erarbeiten.
Ja.
Und was ich noch interessanter fand als Söder, war, dass er von Carsten Linnemann, seinem eigenen Generalsekretär, erstmal wieder eingefangen wurde.
Ja.
Und ich glaube, nicht eingefangen. Ich habe den Eindruck, Linnemann tanzt als Generalsekretär dem Parteivorsitzenden Merz auf der Nase rum.
Ach komm.
Der will das nicht. Der ist ein Ideologe, noch mehr als Merz. Und der sieht aus strategischen Gründen genau das wie Söder. Die Grünen sind gerade der Sack, auf den alle draufhauen.
Mhm.
Und wir brauchen das. Wir brauchen grünen Hass als Mobilisierung für unsere Unionswähler.
Heißt, wir gehen zur Wahl, um Grüne zu verhindern. Wir wählen Union.
Genau, das sind die Leute, die sich heute noch schnell eine Ölheizung einbauen lassen, um dem Habeck eins auszuwischen.
Mhm.
Das funktioniert in erzkonservativen Kreisen der Union ganz gut. Das ist deren quasi Mobilisierung. Da versprechen sie sich auch, dass sie vielleicht den einen oder anderen AfD-Wähler noch zurückgewinnen. Und die Union hat diese Attacke auf die Grünen so überdreht, auch mit Merz selbst, dass sie jetzt eigentlich kaum noch dahinter zurückkommt. Und Merz sieht allerdings natürlich, Moment mal, das mit der FDP, das wird ja nichts. Ich bin bei 32, 33, die sind bei 4. Selbst wenn die 5 kriegen, haben wir 37. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Und der Merz will natürlich nicht in eine Situation, dass er nur mit einem Verhandlungspartner später in eine Koalitionsverhandlung gehen kann. So wie Söder übrigens, dem die Freien Wähler zu Hause auf der Nase rumtanzen, weil Söder die Grünen ausgeschlossen hat und jetzt hat er die Freien Wähler an der Backe, die ihm abtrotzen können, was sie wollen, weil er überhaupt keine Alternative hat. Söder hat daraus jetzt nicht gelernt und Merz versucht jetzt natürlich, der ist schon quasi halb im Kanzleramt und denkt, wie führe ich denn Koalitionsverhandlungen?
Aber als potenzieller Unionswähler, wenn ich mich mal in diese Rolle versetze, weiß ich doch jetzt am Ende nicht, ist diese Koalition schwarz-grün ausgeschlossen, weil Söder und Linnemann das sagen? Oder ist sie doch möglich, weil Friedrich Merz in der Richtung blinkt? Das ist ja eine gewisse, ja, Uneindeutigkeit, die eine Wahlentscheidung durchaus, also wenn ich Grünenhasser bin, ja durchaus beeinflussen kann.
Ja, das kann sein, weil wenn du Grünenhasser bist, dann wählst du halt die AfD oder in dem Fall vielleicht sogar die FDP. Ne? Auch wenn du dir noch nachträgst, dass sie überhaupt jemals in die Koalition gegangen ist. Ja. Hm?
Das heißt aber doch, für Friedrich Merz muss es zwingend sein, einen klaren grünen Kurs, also zumindest zum Wahltag hin, zu verkünden.
Naja, ich würde sagen, für Friedrich Merz ist es zunächst mal die Frage zu sagen, wer hat hier eigentlich das letzte Wort? Ja.
Genau, ist ja auch eine Machtfrage gerade, ne?
Das ist eine Machtfrage. Das heißt, er muss erstmal seinen Generalsekretär zurechtstutzen und als nächstes den bayerischen Ministerpräsidenten, wenn er der Überzeugung ist, dass er diesen Kurs fahren will. Merz hat jetzt quasi den Günther vorgeschickt, wobei er da nicht lange suchen musste, weil der Günther kann den Söder sowieso nicht leiden. Außerdem führt er halt eine schwarz-grüne Koalition. Dann haben wir natürlich noch eine schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen, dem größten und wichtigsten Bundesland. Und wir hatten auch in Hessen zum Beispiel, wo ich gerade bin, lange eine. Also
Baden-Württemberg umgekehrt.
Baden-Württemberg, die umgekehrte Konstellation. Das sind ja auch alles Wähler.
Absolut.
Ne? Das sind ja alles Wähler, die mit ihren Regierungen gar nicht unzufrieden sind. Und der Günther hat hohe Zustimmungswerte. Wir haben in NRW überdurchschnittliche Zustimmungswerte für Wüst. Und insofern, der Merz muss das jetzt einfach entscheiden, weil er will ja entscheidungsstark wirken.
Völlig klar. Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben das doch bei Armin Laschet schon gesehen. Es gibt eine gewisse Hilflosigkeit. Markus Söder ist bayerischer Ministerpräsident und gleichzeitig Anführer einer eigenen Partei, der CSU.
Richtig.
Welche Handhabe hat ein Friedrich Merz, jetzt einem Markus Söder mal so bupp einen auf die Rübe zu geben? Ich meine, der hat ja gar keine, er kann ihm ja nichts wegnehmen, keine Etats kürzen oder sonst irgendwie Knüppel zwischen die Beine werfen. Er kann ja nur sagen, so Markus, jetzt mal gut.
Er kann ihn anrufen. Ja, ich meine, das ist tatsächlich, das klingt jetzt doof, findet aber viel zu wenig statt.
Man denkt immer, die quatschen jeden Tag miteinander, stimmt gar nicht, ne?
Nein, das ist meine Erfahrung aus 30 Jahren. Es gibt so viele Konflikte, wo ich gesagt habe, ja, dann ruf ihn doch an.
Ja.
Und dann kriege ich so Augen, so wie,
oh, nee.
Der soll doch mich anrufen.
Ach komm, echt wahr?
Klar.
Okay, das ist ja wie eine Paartherapie.
So, und dann findet das Gespräch doch statt und dann kommen sie danach und sagen, es war eine gute Idee.
Und 24 Stunden später legt Söder wieder los.
Das weiß ich nicht. Weil Söder hat schon was zu verlieren. Also Söder hat schon zu verlieren, dass er das endgültige Menetekel der Union ist. So. Mhm. Und für den Rest seines Lebens in dem für ihn viel zu kleinen Bayern festsitzt und den ewigen Bann der großen Schwester zu spüren bekommt. Ich glaube, das ist schon eine Handhabe. Und er hat auch insgesamt was zu verlieren an Reputation, dass er jetzt schon wieder das Rumpelstilzchen ist, das die Unionskampagne torpediert. Also ich glaube schon. Ich glaube, Merz muss das, sonst laufen wir in eine Situation wie Scholz mit Lindner zu Beginn der oder in den ersten anderthalb Jahren der Koalition, wo er diese Grenzen nicht definiert hat.
Ja.
Und die später immer wieder überschritten wurden. Und Laschet hat die Söder die Grenzen auch nicht aufgezeigt. Und Merz muss jetzt Söder unter Zuhilfenahme auch von anderen die Grenzen aufzeigen und sagen, wir haben jetzt noch 8 Wochen und sorge dafür, dass du nicht als der in die Geschichte eingehst, der zum zweiten Mal hintereinander den Wahlkampf der Union versaut.
Und vor allen Dingen ein Sieg, der ja wirklich in Reichweite war, versaust. Ne? Es ist nicht nur der Wahlkampf, sondern es ist tatsächlich eine Regierung.
Der Laschet-Wahlkampf war so in Reichweite und auch noch 8 Wochen vor der Wahl, ja, wie der Merz-Sieg heute.
So, lass uns zu Friedrich Merz kommen. Der ist am Montagmorgen aufgebrochen nach Kiew. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Kiew-Tourismus gehört einfach dazu in der Bundesregierung. Wir haben ja schon mal drüber geredet, die Außenpolitik Syrien, da hat Scholz jetzt nicht so das Mitspracherecht. Aber wir haben es am Wochenende gesehen, als Notre Dame wieder eröffnet wurde. Macron mit Trump und Zelensky, hatte man das Gefühl so, Macron möchte jetzt auch Friedenskanzler sein. Und das ist ja das Feld, wo der Kanzler, der Regierungschef, ja, freie Hand hat und der Oppositionsführer, in diesem Fall Friedrich Merz, immer nur am Spielfeldrand steht, ne, weil er da einfach überhaupt keine Sichtbarkeit hat. Deswegen ist es ja eigentlich jetzt erstmal sehr schlau, nach Kiew zu fahren, auch bisschen ungünstig von der Terminierung her, weil jetzt alle in Damaskus sind mit ihren Augen. Hat er ein bisschen Pech, das geht jetzt leider ein bisschen unter. Glaubst du, dass die Außenpolitik, und da ist auch die Parallele zu Stoiber 2002, die kann vielleicht nicht eine Wahl gewinnen, aber man kann mit Außenpolitik eine Wahl verlieren. Wie glaubst du, wird Friedrich Merz sich auf diesem Feld, ne, und wir wissen, 20. Januar kommt Trump, Ukraine, Israel, Nahost, also wie kann sich Merz da sichtbar machen?
Also, sag mal so, diese Reisen in die Ukraine und Kiew, die steht ihm natürlich grundsätzlich mal gut an, weil er hat ja da auch einen klaren Kurs, also zumindest einen Kurs, der aus seiner Sicht noch klarer ist als der des Bundeskanzlers. Es ist nur immer lustig, wenn die Leute zwei Wochen vorher Scholz vorwerfen, er macht Wahlkampf, und dann fahren sie zwei Wochen später selber hin. Aber das ist jetzt, gehört es wieder
das
zu dem.
Das gehört dazu.
Das gehört dazu. Das finde ich im Prinzip richtig. Was du natürlich hast, ist, Scholz hat jetzt schon noch eine Bühne, wobei er die von Notre Dame ja gar nicht wahrgenommen hat. Das kommt noch dazu. Die hat er ja quasi Elon Musk und Donald Trump überlassen.
Er wurde auch gar nicht eingeladen, weil Frank-Walter Steinmeier war ja da.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn er hätte hinwollen, hätten sie noch einen Klappstuhl gefunden.
Stuhl dazugestellt.
Aber unabhängig davon, ja, also er inszeniert sich ja klar als der besonnene Außenpolitiker. Und das kann man natürlich auch im Hinblick auf die Vereidigung von Trump auch nochmal als Kontrast sehen, dass man sagt, ich bin derjenige, der hier ruhig Blut wahrt, der einen klaren Kopf bewahrt, auch in einer Situation, wo es dann schwierig wird in Europa. Und dazu gehört ja immer, dass man Merz wiederum ein bisschen als ein Risiko betrachtet, als ein Heißsporn, als einer, der sich vielleicht nicht immer und zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle hat. Und insofern, das hilft schon. Auf der anderen Seite, weißt du, ich finde das auch immer ein bisschen überstrapaziert, dieses Bild, weil ich erinnere mich noch an den Wahlkampf von Frank-Walter Steinmeier 2009, der ja als Außenminister jetzt keinen Mangel an internationaler großer Bühne hatte. Und die Kandidatur ist trotzdem massiv daneben gegangen, weil er aus heutiger Sicht wahrscheinlich ein bisschen zu viel internationale Termine wahrgenommen hat, ein bisschen zu wenig Wahlkampf zu Hause gemacht hat. Also das ist, am Ende wird diese Wahl zu meiner Überzeugung zu zwei Dritteln aus innenpolitischen Gründen entschieden. Aber es schadet natürlich nicht.
Wir erinnern uns, vergangene Woche war so ein, es ist ein bisschen untergegangen, hatte ich den Eindruck, aber gab es einen kleinen Fehltritt von Friedrich Merz, als Scholz ihm vorwarf, er habe Putin ein Ultimatum gestellt. Merz hat das heftig verneint und wenig später waren dann schon die Ausschnitte, und das war, glaube ich, sogar ein Bundestagsauftritt, wo Friedrich Merz, und da gibt es keinen Interpretationsspielraum, Putin tatsächlich so eine Art 24-Stunden-Ultimatum gestellt hat. Sind solche Patzer, versenden die sich oder addieren die sich auf im Laufe eines Wahlkampfs?
Die addieren sich, und das ist ganz gefährlich, wenn du nicht ausreichend definiert bist in den Augen der Öffentlichkeit. Jetzt sagen wir natürlich, den Merz, der ist doch schon ewig da und den kennt man doch. Das hat man in gewisser Art und Weise bei Laschet aber auch gesagt. Aber wahr, die Leute kannten den überhaupt nicht. Und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu sein, genügt heutzutage nicht mehr, um eine durchdringende Bekanntheit aufgrund von Medienwandel und so weiter, gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, aber es ist einfach so, ja. Und den Merz, den kennen eigentlich, also den kennen natürlich vom Namen her Leute, aber sie haben nicht das Gefühl, dass sie ihn wirklich kennen, weil er war 16, 17 Jahre komplett draußen,
ja.
War dann letztendlich eine Art Hinterbänkler in der Unionsfraktion, war zweimal gescheiterter Vorsitzendenkandidat und ist jetzt Kanzlerkandidat, und es beginnen die Leute erstmal hinzugucken. So. Und dann sind die Stolperer, wenn die sich summieren, entscheidend. Ich erinnere mal an ein paar, nicht nur an den berühmten Lacher von Armin Laschet, den kennen wir alle, aber ich denke mal noch an den Stinkefinger von Peer Steinbrück, der immerhin Vizekanzler und Finanzminister war, wo man dachte, die Leute kennen den auch und sie mochten ihn eigentlich auch. Ich erinnere aber auch an die Pinot Grigio-Geschichte, wo er gesagt hat, man kann eigentlich keinen Wein unter, glaube ich, 6 oder 7 Euro trinken, womit er natürlich absolut recht hat, aber das sagt man nicht als...
ich trinke nie welche. Drüber.
Ja, gut. Deswegen ist auch diese markante Stimme im Vergleich zu meinem geschmeidigen
Säuseln. So sieht's aus.
Aber ja, so ist das. Und das sind alles für sich genommen keine wirklich wichtigen Geschichten, aber sie, wenn sie zunehmen, wie jetzt auch der Auftritt von Merz bei dieser Spendengala, ein Herz für Kinder, wo er noch, also auf die Frage, wie viel er denn spenden würde, noch sagt, ich spende für jeden Prozentpunkt, den die Union zulegt, 100 Euro.
Würdest du sagen, das ist kleinlich?
Also erstmal ist es geizig.
Naja, für viele Menschen ist das viel Geld, aber Friedrich Merz wird als gehobene Mittelklasse wahrgenommen.
So, aber das geht gar nicht darum, was er selbst sagt. Es geht einfach darum, dass du in so einer Sendung nicht für deine Partei und auch nicht für deine Wahl und auch nicht eine Spende abhängig machst vom Wahlausgang. So, das kann er auf seine Art und Weise, ist das vielleicht sauerländischer Humor, ich weiß es nicht. Aber wenn du solche Dinge summierst und dann auch noch bei ganz unterschiedlichem Publikum, ne, ich würde es mal behaupten, dass ein Herz für Kinder hat wenig Überschneidung jetzt mit... Weiß ich nicht, Phoenix-Runden oder so. Aber wenn sich das verstetigt, dass die Leute sagen, was ist denn das für ein Typ? Dann kann das gefährlich werden.
Ich erinnere noch mal ganz kurz an 2002. Das war der Wahlkampf Gerhard Schröder, Kanzler, gegen den Herausforderer Edmund Stoiber. Wir hatten das legendäre Wolfratshausener Frühstück schon erwähnt, bei dem Angela Merkel, was ich damals einen unglaublich schlauen Move fand, ist zu ihm hingefahren und hat tatsächlich quasi in so einer symbolischen Übergabe, hat ihm das angetragen. Gleichzeitig, der Part fehlt leider in ihren Memoiren, sich von Edmund Stoiber das Versprechen geben lassen, egal was passiert, ob du gewinnst oder verlierst, ich will Fraktionschefin werden. Und wenn die CSU, also du als Ober-CSUler, da hinter mir stehst, dann schaffe ich das auch. Das war ja genau der Moment, wo Friedrich Merz wegrücken musste, der war auf dem Posten. Das hat ja die epische Freundschaft von Merz und Merkel begründet damals. Edmund Stoiber hat kurz vor der Wahl, da war nämlich Irakkrieg, da ging es um die Überflugrechte amerikanischer Kampfflugzeuge über Deutschland. Es ging um die Frage, inwieweit beteiligt sich Deutschland am Irakkrieg. Gerhard Schröder hat ja damals zu George Bush Jr. gesagt, so, wir sind nicht dabei. Das war so Friedenskanzler praktisch. Das war, wir sind nicht überzeugt von den Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein angeblich gebunkert hat. Und Edmund Stoiber hat da im Fernsehen gesagt, also er wolle die Nutzung von Stützpunkten in Deutschland der amerikanischen Armee versagen, wenn es kein UN-Mandat für den Angriff auf den Irak gäbe. Und da mussten dann damals der Wahlkampfberater Michael Spreng und die ganze Partei, die mussten das wieder einholen, weil das war der Versuch von Stoiber, den Kanzler Schröder quasi zu übertreffen in der Irak-Beteiligungsferne, sage ich mal. Das ist fürchterlich nach hinten losgegangen, weil du kannst natürlich dem NATO-Partner USA nicht sagen, ey, sorry Jungs, ihr dürft ja euch nicht mehr bewegen in Deutschland. Völlig absurd. Das war für mich, oder das war für viele damals so einer dieser Punkte kurz vor der Wahl, wo der Stoiber, und es ging um 6.000 oder 8.000 Stimmen am Ende, ne? Wo der Stoiber die Wahl verloren hat. Das war tatsächlich Außenpolitik. Damals Hochwasser und Irak-Konflikt waren die beiden Hauptthemen. Könntest du dir vorstellen, dass das jetzt, 20. Januar Trump, dass im Umgang mit Trump so eine, zumindest so Sprengstoff schlummert?
Ja, wir werden natürlich die 6.000 Leute nicht einzeln befragen können, was sie jetzt am Ende bewogen hat. Das Bild, das damals einfach sich verhärtet hatte bei Stoiber, der ja immer noch ein großartiges Ergebnis geholt hat, das darf man absolut nicht vergessen. Und der irgendwie, glaube ich, so bis Höhe 22 Uhr auch Bundeskanzler war, bis dann die letzten Stimmen ausgezählt waren. Ich habe das übrigens auf dem Gipfel des Kilimanjaro in meinem Nokia Communicator verfolgt.
Ach, das war diese Klappstulle?
Ja, genau.
Den hatten früher die Angeber immer.
Ja, ich halt. Ja. Werber. Aber was halt sich verstetigt hatte, war, dass der irgendwie immer ein bisschen zu spät kommt, bei der Flut zum Beispiel. Und wenn, dann macht er so halbherzig. Und dass er auch in der Außenpolitik am Ende offensichtlich nicht so richtig Bescheid wusste, was sicherlich auch nicht weiter verwunderlich war, wenn du halt dein Leben in Bayern verbracht hast, bist jetzt nicht irgendwie zwingend prädestiniert, auf dem Parkett zu tanzen. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich auch für Merz, weil du sagst, wie kommt denn überhaupt ein Oppositionsführer im Deutschen Bundestag dazu, dem russischen Präsidenten ein Ultimatum zu stellen? Ich meine, das an sich ist eigentlich schon absurd, wo du einfach schon sagst, who does he think he is? Ne? Und das kann sich verstetigen. Bei Trump ist es eine absolute Wildcard. Du hast keine Ahnung, was der Mann am Ende will. Du weißt, er ist crazy. Du weißt, er ist aber auch irgendwo wieder ansprechbar, scheinbar in gewissen wachen Momenten. Und du hast eigentlich keine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickelt.
Naja. Also eins wissen wir bei Trump, er flunkert nicht. Also wenn er sagt, wir werden die Ukraine-Hilfe uns mal ganz genau angucken, Klammer auf, womöglich reduzieren oder einstellen. Wenn er sagt, wir treten aus der NATO aus, wenn die anderen Mitgliedstaaten nicht deutlich mehr Geld auf den Tisch legen, da kann man sich drauf verlassen, dass er das auch ab dem 20. Januar noch so sehen wird, oder nicht?
Nein.
Okay, da sind wir dann unterschiedlicher Meinung.
Nehmen wir alleine mal das Treffen Zelensky, Macron, Trump am Rande von der Notre-Dame-Eröffnung. Das hatte andere Aussagen am Ende als ein Interview, das er dem amerikanischen Fernsehen am Tag davor gegeben hat, das aber danach ausgestrahlt wurde und den Anschein erweckte, als ob er quasi das, was er in Paris gesagt hat, wieder korrigiert. Hat er aber gar nicht, weil das eine Interview war älter als das andere.
Okay.
Das heißt, ich bin mir da also noch nicht so 100% sicher. Das ist ja gerade das Kuriose. Und aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es kann schlicht und ergreifend ein Punkt sein, und da wenn wir einfach schauen, ob Merz auf der Strecke noch stolpert, dass die Leute das Gefühl haben, der überlegt nicht, bevor er redet. So, und das ist nur etwas, was man Scholz mit Sicherheit nicht vorwerfen kann. Und dass er am Ende diese Frage in das Gesamtpaket oder auf das Gesamtpaket einzahlt. So, das ist aber alles Spekulation, aber dafür gibt es ja einen Wahlkampf, dass sich die Dinge noch verändern im Vergleich zu dem Stand von heute.
Du hast was ganz Interessantes gesagt in einem der letzten unserer 61 Millionen Podcasts, nämlich, was Friedrich Merz auszeichnet, sei sein unbedingter Wille. Angela Merkel hat das ja in einem Interview im Umfeld ihrer Memoiren auch so gesagt, der will das.
Ja.
Und das finde ich einen sehr interessanten Unterschied. Gerhard Schröder wollte das auch. Der hat ja sogar mit beiden Händen am Kanzleramtszaun gerüttelt. Olaf Scholz, völlig anderer Typ, der würde nie an irgendwas rütteln, aber der will das auch. Angela Merkel will das auch. Helmut Kohl wollte das auch. Und du sagst, bei manchen Kandidaten hat man den Eindruck, die wollen das nicht mit jeder Faser ihres Körpers. Die wollen das vielleicht nur zu 98%. Mir fällt da sofort Peer Steinbrück ein. Du hast den Stinkefinger erwähnt, wo man den Eindruck hatte, boah, ihr könnt mich auch alle mal. Bei Armin Laschet hatte ich ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass der die Vorstellung auch ein bisschen stressig fand mit dem Kanzler sein. Also Friedrich Merz hat zumindest mal das, was wir internationale Härte nennen. Also dieses Profisportler-Gehen so all in.
Ja.
Ist es das, was ihn ausmacht?
Genau, das macht ihn aus und das hat die Merkel natürlich auch, weil sie genauso gestrickt ist, auch erkannt. Weil sie achtet schon, dass der Mann erstens hingeschmissen hat, nachdem er den Job nicht behalten durfte, den er ja schon hatte, nämlich Fraktionsvorsitzender der Union, dass er ausgestiegen ist aus der Politik, dass er 16 Jahre quasi von Wasser und Brot sich ernähren musste außerhalb der Politik, wie auch immer. Aber, dass er dann zurückgekommen ist. Und dann muss man sagen, dieses Comeback ist ja zweimal gescheitert.
Ja.
Zweimal der Versuch, noch mal Parteivorsitzender wird, zweimal hintereinander gescheitert und dann aber am dritten Mal trotzdem.
Die CDU hat nicht auf ihn gewartet.
So, genau. Dann war er es endlich. Und dann ging es wieder los, ist der Söder nicht der Bessere und so weiter und so fort. Aber der ist geblieben und hat gefightet. Ne? Und er hat dann auch das andere Leben da mehr oder minder hinter sich zu lassen. Und ich finde, du kannst bei dem Merz schon eine Geschichte draus stricken. Der Mann will den Job. Der Mann hat außerdem, wenn du das auch positiv aufladen willst, der hat auch bewiesen, dass er außerhalb der Politik Karriere machen kann, dass er Geld verdienen kann, dass er ein geachteter Jurist und Wirtschaftsfachmann ist. Also ich erzähle jetzt die Story aus Unionsblick.
Ja, völlig klar.
Ne? Und dass du sagst, der Mann ist unabhängig, der braucht auch kein Geld mehr, sondern der kann sich jetzt eigentlich darauf konzentrieren, Deutschland zu regieren und quasi aus seiner Sicht wieder in Schwung zu bringen. Und so läuft ja die Kampagne auch. Und insofern, diesen Willen hat er, ja, und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja, das war so. Wir haben Kanzlerkandidaten gehabt auf beiden Seiten, die wurden quasi von der Partei mehr oder minder genötigt oder aufgrund von positiven Umfragenergebnissen oder aber sie waren in ihrer Ehre irgendwo gepackt, dass sie die Chance haben. Und ich sag mal, jeder, der in die Politik geht, und jetzt sagen wir schon mal auf die Ebene kommt, Ministerpräsident oder großer Player auf Bundespolitik und so weiter, der träumt natürlich auch irgendwie davon, wie wäre das denn, wenn ich Bundeskanzler oder Kanzlerin wäre. Und wenn dann sich die Chance ergibt, wie bei Laschet, ja, der ja auch nicht gesetzt war, der kam ja auch als Überbleibsel, sag mal, anderer Gescheiterter, und dann sagst du, ab, guck mal, ich kann ja als Kanzler werden, obwohl ich gerade erst 2 Jahre vorher unerwarteterweise Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gekommen bin, dann sagte er, oh ja, nee, mach ich. Warum auch nicht? Wir stehen bei 35% oder was auch immer, die fahre ich ein und dann bin ich Kanzler. Das ist aber nicht der Wille zur Macht, sondern das ist ein Angebot, das du nicht ausschlägst, weil du dich sicher fühlst. Das Gleiche war, als Sigmar Gabriel Peer Steinbrück aus dem Vorruhestand, sage ich jetzt mal, geholt hat. Das war eine Opportunity, die er gar nicht mehr für möglich gehalten hatte. Aber gleichzeitig dachte er, ja gut, warum nicht? Das ist aber nicht der Wille zur Macht, wenn du quasi schon draußen bist. Und das Gleiche gilt für Martin Schulz. Das war doch nie ein Plan von dem, Bundeskanzler zu werden. Das war wieder Sigmar Gabriel, der wieder nicht den Mut hatte, selber zu kandidieren und den aus dem Europaparlament zurück. Das sind alles Leute, die hatten es nicht. Ja, also die waren gut in ihrer Stelle, und aber das ist keine ganz normale Stellenausschreibung, über die wir gerade sprechen.
Der letzte Biss fehlte den Genannten. Ganz kurz zu dieser März-Vita. Da kann man ja jetzt 2 Erzählungen draufpacken. Die eher sozialdemokratische, die dann so ganz klassisch mit Privatflugzeug, Millionär, BlackRock, der ist von der kapitalistischen Seite. Das wird die SPD spielen. Und das, was du sagtest, finde ich nicht ganz uninteressant. Der ist unabhängig. Der hat schon mal was anderes gemacht. Also das ist ja häufig ein Vorwurf an die Politik. Die haben sich da über 30 Jahre durch die Parteigremien hochgeschlafen und die haben ja nie richtig gearbeitet. Ne? Das haben wir bei Kevin Kühnert, bei Ricarda Lang, aber auch bei vielen anderen als Argument gehört. Also das steht bei Merz. Ja, diese Unabhängigkeit ist so zweischneidig, oder?
Ja, die ist natürlich zweischneidig. Und ich habe jetzt quasi das Lied gesungen, das ich singen würde, wenn ich auf der Unionsseite wäre.
Ja, das musst du gleich auch noch weitermachen.
Du kannst natürlich auch das Gegenlied singen. Natürlich hat der Mann ja als Fraktionsvorsitzender der Union hat er ein ordentliches Adressbuch mit in seine privatwirtschaftliche Laufbahn gebracht. Der hat natürlich, auch wenn er mit Merkel über Kreuz war, natürlich hoch wichtige Kontakte natürlich nach wie vor in die Regierungspartei CDU gehabt. Das heißt, das sind natürlich alles Dinge, mit denen du dann, wenn du draußen bist, letztendlich auch entsprechendes Gewicht in deine Karriere einbringen kannst. Aber den Aspekt, wie gesagt, wenn du den positiv aufladen willst, ist das so, ich würde nur eine Geschichte nicht vergessen, da kommen wir vielleicht aber auch noch zu. Ich glaube, mehr als seine privatwirtschaftliches Engagement und die Nummer, der ist Multimillionär, hat ein Privatflugzeug und was auch immer. Ich glaube, das ist gar nicht so relevant, vor allem nicht in Zeiten von einer Wirtschaftskrise, ist, glaube ich, dieser Neidfaktor gar nicht das Relevante. Da sagen die Leute eher, naja, vielleicht weiß er ja dann, wie es geht, ne? Was aber ein anderes Problem von ihm ist, ist seine erzkonservative Gesellschafts- und Frauenpolitik. Mhm. Und die kriegt er halt nicht so schnell weg. Und das kriegen wir im Prinzip bei jeder impulsiven Äußerung von ihm zu Frauenthemen, zu Migrationsthemen, zu gesellschaftspolitischen Themen. Wenn der Mann impulsiv antwortet, bist du sofort in 1985.
Thema Abtreibung auch, ne? Also man könnte ja jetzt noch mit der SPD die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruches beschließen. Friedrich Merz ist aus vermutlich binnenstrategischen Überlegungen dagegen. Die erzkatholischen Wähler und Wählerinnen sind nicht zu unterschätzen.
Der ist nicht aus binnenpolitischen Gründen. Das ist seine Überzeugung. Das ist ein erzkonservativer Konservativer. Was er jetzt, ich meine das ja gar nicht als Schimpfwort, aber wenn es einen Erzkonservativen gibt, dann den. Ne? Und wie gesagt, da denken wir auch nochmal an die Frage, die harmlose Frage, ob er denn sein Kabinett paritätisch besetzen würde. Mhm. Ich meine, da antwortet der Mann doch tatsächlich, man hätte ja an der Lambrecht gesehen, dass Frauen das nicht können. Ich überspitze das jetzt mal. Ne?
Ja, ja, ja.
Und anstatt zu sagen, wissen Sie was, ich kann mir sogar vorstellen, mein Kabinett zu 100% weiblich zu besetzen, wenn ich ausreichend qualifizierte Kandidatinnen finde. Weißt du kannst dich einfach so easy aus so einer Frage rauswurschteln, winden ja. oder was auch immer, da sogar noch einen Punkt draus machen.
Ja.
Aber nein, bei ihm kommt sofort raus, weil er natürlich weiß, dass sie in der Union nicht genug Frauen haben, die das können, ne? Weil die Partei halt extrem männerdominiert ist. Und das kommt immer wieder raus. Oder denk mal an die Pascha-Geschichte, an damals auch bei Wovereit, wo er gesagt hat, das ist mir egal, Hauptsache der greift mich, der fasst mich nicht an. Weißt du, das sind so Sachen, wo du einfach sagst, bäh.
Ja, das sagst du jetzt, aber wir haben auch in den letzten Jahren erlebt, dass die Republik deutlich konservativer wählt. Also gerade die jungen Leute, wir haben das in den drei Ostwahlen gesehen, wir haben es im Europawahlkampf erlebt. Ist das nicht womöglich sogar ein Fund für Friedrich Merz, dass er also bekennend konservativ ist?
Also er will nicht mit 32% enden.
Ja.
Und das ist eigentlich mein Punkt. Ich glaube, er hätte wesentlich größere Chancen, wenn er jetzt tatsächlich die Arme ausbreitet und versucht, mehr Leute einzusammeln, die grundsätzlich sagen, eigentlich haben die anderen ihre Chance gehabt und ich möchte jetzt eigentlich eine stabile, von mir aus auch wirtschaftsorientierte Mehrheit. Ich glaube, er braucht diesen ganzen konservativen Kram überhaupt nicht. Weißt du, das ist sowieso in ihm drin. Ja, und ich glaube auch nicht, dass er dadurch stark mobilisiert. Er stagniert, obwohl die anderen extrem schwach sind. Und ich glaube schon, dass das stark an der Person, weil wir, wenn ich mir die Potenziale der Union anschaue, dann liegen die bei über 50, also natürlich nicht, dass sie das erreichen können, aber das Potenzial der Union liegt auch deutlich bei 50%. Das ist quasi die Partei, die die Leute sich überhaupt vorstellen können zu wählen. So. Und da ist er am untersten Level. Wir haben es gesehen bei Laschet, das unterste Level liegt irgendwo bei 25%. Und das ist auch heute die Kernwählerschaft, während die Kernwählerschaft der SPD bei 15 ist. Das heißt, wenn die SPD sich stretcht, dann kommt sie auf 25. Und wenn die Union versagt, kommt sie auf 25. Das heißt, die Ausgangslage ist schon immer besser für ihn. Aber für ihn ist es natürlich, und das ist eigentlich auch sein eigenes Ziel, ist ja, weil er auch noch ein Mann ist, er will ja auch bessere Ergebnisse als Merkel holen.
Klar.
Und deswegen muss er eigentlich die Arme öffnen, was er jetzt vielleicht gerade mit der grünen Debatte macht, indem er sagt, schaut her, ich bin nicht der Ideologe, sondern ich suche nach dem besten Weg. Und das ist halt die Frage, zieht er das durch oder stolpert er auf dem Weg?
Und er sitzt ja wie jeder Unionskandidat, jede Unionskandidatin in der Mitte zwischen zwei Polen. Der eine Pol ist, ich möchte Wähler und Wählerinnen der Mitte gewinnen, also vielleicht auch ja, christlich geprägte Grüne oder Sozialdemokraten, die Wert auf Wirtschaft legen, natürlich die Reste der FDP. Die kann man so eher aus der Mitte holen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die AfD, wo, ne, die werden ja auch irgendwo bei 18-19% gehandelt, natürlich auch eine Menge Potenzial ist. Wo würdest du als Stratege hingehen? Beziehungsweise kann man beide Pole bedienen oder wird man dann wischiwaschi.
So, und das ist die Frage, die jetzt wahrscheinlich im Adenauerhaus hin und her gewälzt wird. Wo haben wir eigentlich unser Potenzial? Ich nehme an, dass Sie da auch qualitative Umfragen zu haben. Denn im Prinzip, wir sprechen immer traditionell von dem Spagat, den die SPD irgendwo hinbekommen muss, den sie aber jetzt auch schon länger nicht mehr so hinbekommt. Ne? Auf der einen Seite ein linksliberales, bürgerliches Milieu, auf der anderen Seite eher die Arbeitnehmerschaft und bei der Union ist es so, dass sie eigentlich schauen muss, wo strahle ich denn im Moment rein? Und ich glaube, im Moment erleben wir auch an der Debatte in der Union, dass die Analyse unterschiedlich ausfällt. Weil Merz versucht es gerade ein bisschen in das bürgerliche Lager, das aber auch die Grünen und vor allen Dingen auch deren Thema Umwelt für relevant hält, reinzustrahlen und denen zu sagen, ich bin nicht euer Feind, ich kann auch mit denen. Und die CDU hat außerdem bewiesen, dass sie erfolgreiche Landesregierungen damit führen kann und so weiter und so fort. Und dann gibt's die anderen, die sagen, die empfinden die AfD so ein bisschen wie früher die SPD, die Grünen. Also das ist quasi Fleisch aus unserem Fleische und so weiter und so fort. Was falsch ist, ne? Weil das ist zum Teil, bedient die AfD natürlich zum Großteil ein Klientel, das vorher überhaupt nicht gewählt hat oder auch nicht mehr erreichbar ist. Aber das ist, glaube ich, der Konflikt, den sie gerade. Und deswegen sendet Merz auch immer unterschiedliche Signale, was natürlich dazu führt, dass er auch unterschiedlich wahrgenommen wird und ihm gesagt wird, was ist denn das jetzt für ein Kurs? Und er versucht, diesen Spagat hinzubekommen. Ich glaube nicht, Merz ist vom Typus her jemand, der in das AfD-Klientel reinstrahlt. Das ist sicherlich so. Ich glaube, die AfD ist im Moment aber auch unter anderem auf Bundesebene so stark, weil die FDP bei 4% stand, die vorher noch bei 11 plus something bei der Bundestagswahl abgeschlossen hat. Und wir wissen aus allen Erhebungen, wenn wir die Überzeugungen der AfD über die verbliebenen Überzeugungen der FDP legen, ist die FDP von den bürgerlichen Parteien die am nächsten, die Wähler der FDP sind am nächsten an der AfD. Das heißt, wir können heute eigentlich davon ausgehen, dass ein Großteil der verloren gegangenen FDP-Wähler nicht zum Teil natürlich bei Merz ist, weil der in das Klientel reinstrahlt, zum Teil aber auch bei der AfD.
Rein mathematisch, Frank, rein mathematisch. Wo liegt mehr Potenzial für Friedrich Merz? In der bürgerlichen Mitte?
Genau, es ist der alte Rap, das Potenzial liegt in der Mitte. Und du kannst mehr in der Mitte verlieren, je weiter du dich an die Ränder bewegst. Und je mehr die Union in Richtung AfD geht und da 2, sagen wir mal 3 Prozentpunkte von der AfD wegnimmt, dann daraufhin verliert sie 5, 6 in der Mitte.
Okay, also der Drall Richtung Mitte ist für Friedrich Merz, zumindest mal, wenn man die deutsche Historie anguckt, alternativlos.
Das versuche ich der CDU übrigens auch schon kostenfrei seit ungefähr 10 Jahren zu erläutern. Und sie haben so viele Wahlen verloren, weil sie nach rechts ausgeschlagen haben und in der Mitte verloren haben. Also nahm vor allen Dingen Julia Klöckner einen sicher geglaubten Wahlsieg in Rheinland-Pfalz vergeigt, weil sie nach rechts geblinkt hat und das ganze Lager in der Mitte ist dann zu Malu Dreyer gegangen und hat gesagt, was macht die denn da?
Das war in der Flüchtlingsdebatte, ne?
Das war in der Flüchtlingsdebatte. Wir haben das aber auch schon erlebt. Da hat sie plötzlich angefangen, Horst Seehofer und den Rechtskanzler aus Österreich, den Jungschen, den hat sie noch, den hat sie auch noch importiert und quasi in Rheinland-Pfalz gegen ihre eigene Kanzlerin Wahlkampf, so hat super funktioniert. Also für uns, weil ich war ja auf der anderen Seite. Aber das haben wir auch schon erlebt bei Söder. Das haben wir übrigens auch schon erlebt bei anderen Kandidaten. Und die, die erfolgreich sind, Günther, Wüst,
Merkel,
Laschet, vorher auch in Nordrhein-Westfalen, Merkel, die haben das alle nicht gemacht.
Das ist aber für Friedrich Merz natürlich auch eine echte, ich sag mal, emotionale Herausforderung, dass er den Merkel-Wahlkampf auf eine Art kopieren muss, was ihm ja eigentlich innerlich zuwiderläuft, oder?
Ja, das wird auch nicht funktionieren, weil er ja gar nicht die Persönlichkeit ist. Ich erkläre ja nur das Dilemma. Lösen müssen sie es am Ende ja selbst. Aber Wüst zum Beispiel hat sich von einem sehr strammen Konservativen in Nordrhein-Westfalen ganz klar in die Mitte bewegt. Daniel Günther war, glaube ich, schon immer eher ein etwas liberalerer Kopf, aber im Prinzip natürlich auch ein Konservativer, sonst wäre er nicht da, wo er ist, hat aber auch sich sehr früh anders positioniert und ist damit erfolgreich. Das heißt, die Union muss einfach nur ihre eigenen erfolgreichen Wahlkämpfe analysieren und nicht die unerfolgreichen. Und Söders Wahlkämpfe sind nicht erfolgreich. Der Mann hat für bayerische Verhältnisse miserable Ergebnisse eingefahren.
Wobei die Umfragen jetzt, muss man fairerweise sagen, deutlich besser sind als das letzte Wahlergebnis.
Ja, aber das ist ja gerade der Punkt.
Lieber Frank, wenn du jetzt auf Scholzens Seite stündest und solltest ein Stärkenprofil des Gegners Friedrich Merz aufmalen, wo würdest du sagen, steht der richtig gut da? In meiner Wahrnehmung, und das sage ich durchaus mit Anerkennung, hatte man den Eindruck, dass Friedrich Merz aus den letzten Monaten und Jahren gelernt hat. Also offenbar hat er auch die Berater ausgewechselt. Also er klingt anders, verbindlicher, häufig auch souveräner als noch vor 2, 3 Jahren. Also er kann lernen. Das ist nicht bei jedem Politiker der Fall. Siehe Markus Söder. Wo siehst du noch Stärken, wo ein Scholz nicht drankommt?
Ja, also ich sehe ganz klar die Stärken in der Wirtschaftspolitik. Da muss er aber jetzt noch ein bisschen mehr liefern, ja, weil wir sehen ja auch, die Menschen sagen im Moment, das Nummer eins Thema im Land ist Wirtschaftspolitik. So, das ist ein Riesenunterschied. Wir haben jetzt auch im Politbarometer, das du ja schon zitiert hast, ist das jetzt das Nummer eins Thema. Das Thema Migration hat sich seit dem Anschlag von Solingen halbiert. Also das ist von 45% auf 23% runter.
Und die Entwicklung in Syrien, nur das kurz, könnten womöglich dazu beitragen, dass aus dem Migrationsthema noch etwas Druck rausgeht, weil viele Syrer und Syrerinnen zurück in die Heimat gehen. Also Es kann sein, dass das Thema noch verliert, weil Erdogan hat alleine 3 Millionen Syrer, Syrerinnen auf seinem Staatsgebiet. Und es kann auch sein, dass welche aus Deutschland jetzt zurückgehen und so. Muss Friedrich Merz bis zur Wahl so ein 3-, 5-, 10-Punkte-Plan vorlegen, was ich mir für die Wirtschaft vorstelle? Also der übliche Sound, Steuern runter, Bürokratie weg und, und.
Ich glaube, er muss mehr liefern. Er muss wirklich liefern, wie kriegen wir die Wirtschaft und vor allen Dingen auch eine Kernindustrie wie die Automobilindustrie, über die wir uns lange unterhalten können, warum sie jetzt da stehen, wo sie stehen, nämlich nicht aufgrund staatlichen Versagen, sondern aufgrund von eigenem Versagen. Aber das ist nicht der Punkt. Der muss jetzt sagen, wie kriege ich die da wieder raus? Und, so, und da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt und da kommt die SPD auch wieder ins Spiel. Nämlich die Frage ist, wie viel investieren wir eigentlich? Wie viel Flexibilität haben wir als Staat zu investieren und zum Beispiel auch einen Energiepreis jetzt zu subventionieren für energieintensive Industrien? Und da sind wir wieder bei der Schuldenbremse. Das ist im Moment das Gefährliche an Merz, dass je konkreter er wird, umso angreifbarer wird er. Wenn er den Fehler macht, den Merkel 2005 gemacht hat, quasi schon zu regieren und dem Druck der Öffentlichkeit jetzt auch mal zu sagen, was heißt das denn am Ende, nachgibt, dann wird er angreifbar. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob Merz der Typ ist, um den Druck auszuhalten, der jetzt kommen wird, je näher die Wahl kommt und je wahrscheinlicher es ist, dass er Bundeskanzler wird, dass viele auch in den Medien sagen und in ganzen Interviews, die kommen, Herr Merz, was wollen Sie eigentlich? Wo ist Ihr Programm? Und das wird auch die Opposition, die gefühlte Opposition, sage ich jetzt mal, jetzt schon machen, dass die auch sagen, was will der Mann denn? Da kann ein großes Fragezeichen bei den Leuten entstehen, wenn er nicht liefert, ne? Dass da also auch Misstrauen entsteht. Also das ist aber der Punkt, solange die auf der wirtschaftspolitischen Ebene bleiben, die sozialpolitische Frage im Hintergrund ist, segelt die Union auf einen Wahlsieg zu. So, und das der Ansatz der anderen und vor allen Dingen der SPD wird sein, immer zu sagen, was willst du eigentlich und vor allen Dingen, wer soll das bezahlen? Weil am Ende Steuern runter für die Reichen, Wirtschaft ankurbeln, ohne neue Schulden zu machen, wer blutet denn dafür? Und dann kommst du natürlich ganz schnell in eine große Masse der Bevölkerung, die das am Ende zahlen muss und vielleicht dann in Richtung Wahltag sagt, Moment mal.
Zahlen ja, aber profitieren nicht. Du arbeitest jetzt immer noch am Stärkenprofil von Friedrich Merz. Was außer der Wirtschaft hat er noch zu bieten? Also so eine gewisse Standfestigkeit. Ich finde das Thema Sauerland auch gar nicht so schlecht, weil wir denken ja immer, wir Berliner denken alle Deutschen leben in Großstädten. Das stimmt ja gar nicht. 3/4 der Deutschen leben, in so Gegenden wie dem Sauerland, in so kleinen und mittleren Städten. Also dieses Repräsentieren erinnert mich so ein bisschen an Helmut Kohl und Oggersheim und die Pfalz. Also dieses im besten Sinne provinzielle Sauerland, ist das ein Fund?
Ich glaube, das Sauerland ist schon nochmal ein spezieller Landstrich.
Gut, ja.
Und wenn die Leute nicht in Großstädten leben, heißt es ja nicht automatisch, dass sie im Sauerland leben. Ich habe irgendwo in irgendeinem Porträt von Merz war ein wunderbarer Witz drin. Da kommt ein Sauerländer, hat einen Papagei auf der Schulter und kommt in eine Kneipe und dann sagt der Wirt, kann der sprechen? Dann sagt der Papagei, weiß ich nicht.
Ja, okay, der ist nicht schlecht. aber trotzdem nochmal, Sauerland steht ja für Gegend. Ja, Sauerland kann auch Uckermark oder Harz, genau, oder Niederbayern oder weiß der Geier was sein, Pfalz oder Franken. Die Leute definieren sich ja über ihre Region. So, und Friedrich Merz ist kein Großstädter. Und der Großstädter ist ja bei den Konservativen ganz häufig das Feindbild, ne? Die links-grün versiffte Elite da aus den großen Städten, die können alle E-Auto fahren, die wissen gar nicht, wie das ist, wenn der ÖPNV nicht funktioniert. Ist das ein Fund oder nicht? Du findest nicht.
Ja, aber was ihm fehlt, ist dieses, was du auf dem Land mitbekommst. Sag mal, ich komme ja quasi aus dem Land, wobei das ist jetzt, also der Ort, wo ich aufgewachsen bin, Wiesloch, hat 20.000 Einwohner, ja, ist jetzt auch nicht so ganz klein, aber schon Land. Was dem ein bisschen fehlt im Merz, ist dieses Joviale.
Weißt dieses Karl-Josef Laumann gehen.
Wir können alle miteinander, ne? Wir sind unterschiedliche Überzeugungen, aber wir sind im gleichen Sportsverein und wenn es darum geht, dann halten wir zusammen und wir können alle miteinander in Wiesloch ist das dann auf Wein und Markt kümmern, einen sauren Wein zusammen trinken und so weiter und so fort. Und das fehlt dem, er polarisiert. Und das ist eigentlich im Land nicht so, ne? Also, dass du eigentlich gehen die Leute dann alle ihren eigenen Weg, aber es ist nicht so, es ist trotzdem steht man zusammen, man kann miteinander, man klopft sich gegenseitig auf die Schulter, wenn was funktioniert hat und so weiter. Und das ist der nicht. Der menschelt nicht genug für so eine Positionierung.
Olaf Scholz menschelt jetzt auch nicht so extrem.
Nö, ich sage ja auch nicht, aber du fragst mich ja, ist das jetzt ein Vorzug? Und ich würde sagen, es wäre ein Vorzug, wenn er anders wäre, aber er ist halt, wie er ist. Ne?
Was hat der Olaf Scholz noch voraus?
Ich sag mal, nochmal einen Punkt kurz. Helmut Kohl war da anders. Ne? Der hat zwar
absolut.
Der war zwar auch hart, aber das war schon, der kam aus Rheinland-Pfalz. Der war Land, aber der war auch...
Der sprach auch so?
Der sprach auch so und der war aber auch auf seine Art, da wusstest du auch immer, der hat ja auch irgendwie sehr stark in der Partei geführt, aber auch gleichzeitig verbunden und so weiter und so fort. So. Nee, aber die Stärken von Merz, ich würde die auch nicht übertreiben, ja, sondern ich würde da wirklich bei drei Sachen bleiben. Das eine ist, das ist insofern ein harter Hund, als er zielstrebig seinen Weg geht, ja, seine Ziele verfolgt. Der Mann hat wirtschaftspolitische Ahnung, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, ist aber auch gleichzeitig ein erfolgreicher Politiker. Das gibt's in der Kombination eigentlich nicht in der Geschichte der Republik. Und der dritte Punkt ist schon auch, der hat einen konservativen Kern, einen verlässlichen, konservativen, wertkonservativen Kern. Und das sind die drei Sachen, die müssen reichen. So. Und mehr kannst du da auch, glaube ich, nicht, auch wenn du tiefer schürfst, nicht finden. Also du wirst jetzt nicht den intellektuellen Feingeist irgendwo finden oder sonst was, ne?
Nee, muss ja auch nicht. Also ich finde, der Wärmestrom ist schon mal was sie beide nicht haben. Da ist Habeck derjenige, der dieses, ja, das Menschelnde rausbringt. Gibt's noch irgendwas, was wir zum Thema Merz vergessen haben? Was du hast doch bestimmt wieder irgendwelche Zettel vorbereitet.
Nein, ich sag mal so, das, was wir und wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie noch da sind, weil wir schon wieder so viel labern, man muss sich ein bisschen rausnehmen und sagen, die Leute kennen den Mann eigentlich gar nicht. Und die entscheidende Frage ist, wie werden sie diesen Menschen in den nächsten 6 Wochen kennenlernen? Und da hast du völlig recht, er umgibt sich anders, er spricht anders, aber immer wenn er unter Druck gerät oder aber wenn er in einer unvorhersehbaren Situation ist, fällt er in seine alten Rituale zurück. Und das kann ihm wahnsinnig gefährlich werden, weil er eben noch nicht ausreichend definiert ist. Und was ich auch feststelle, ist, es gibt keinerlei Enthusiasmus für Merz.
Gut, Enthusiasmus ist...
Du findest niemanden, der ein glühender Anhänger von Friedrich Merz ist. Ich sage das jetzt nur mal für ihn. Ich sage ja nicht, was sind die Probleme des anderen. Das ist bei Olaf Scholz genauso.
Völlig klar,
aber
völlig
es
klar.
Unterscheidet sie nicht. Und da ist einfach ein Problem drin. Da sehe ich schon ein Problem, weil die Merkel war auch unterkühlt und die war auch nicht die Umarmerin, aber die war wenigstens eine Frau. Also da war es wenigstens ein Neuigkeitswert.
Ja, ja, schon klar. Eins ist mir noch eingefallen. Beide, also wenn wir jetzt mal Habeck weglassen, Scholz und Merz haben ja so eine, ich nenne es mal, düstere Vergangenheit. Bei Olaf Scholz ist das immer wieder das Thema Cum-Ex, unter anderem aus seiner Zeit als erster Bürgermeister in Hamburg. Bei Friedrich Merz ist es sind es 9 Buchstaben BlackRock, wo jeder denkt so, oh, die Krake, die Investmentkrake. Also beide Kandidaten haben da sowas, was im Hintergrund lauert. Wird das eine Rolle spielen im Wahlkampf?
Also Cum-Ex ist ein in Hamburg, glaube ich, mittlerweile gepflegtes Ritual, dass alle 4 Jahre vor der Bürgerschaftswahl kommt das Thema wieder hoch. Das ist auf der Ebene so durch und ausgelutscht und auch einfach mittlerweile weggenickt, dass ich da absolut überhaupt nichts mehr an Gefahr für Scholz sehe. Das ist schon eingepreist.
Ist es bei BlackRock genauso?
Und bei BlackRock, da kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, was da eventuell noch kommen kann.
Ja gut, das wissen wir alle nicht.
Das weiß ich nicht. Vielleicht weiß ja irgendjemand irgendwas. Du sagst ja, du hast ja gute Bekannte in den Medien. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand an irgendwas dran ist.
Ja, ja, in den Medien.
Aber du kennst ja auf der anderen Seite auch deine Kolleginnen und Kollegen, dass wenn da was ist, dann würden sie es nicht vor Weihnachten verbraten.
Nein, das würden sie im neuen Jahr machen.
So ist es. Und das wird man einfach mal sehen müssen. Ich glaube aber auch, dass es grundsätzlich bei Merz schon eingepreist ist, dass die Leute schon wissen, dass der ordentlich Kohle gemacht hat. Ich sehe das aber in dem Kernklientel von ihm gar nicht als ein Problem an.
Vielleicht sogar als eine Auszeichnung. Der kann mit den großen Hunden pinkeln.
Ich würde es auch anders framen. Ich würde es einfach sagen, der Mann ist aus der Politik raus und hat eine erfolgreiche Wirtschaftskarriere gemacht und geht jetzt wieder in die Politik zurück, um dem Land was zurückzugeben.
Ja, wunderbar. Das führt uns zu unserem finalen Aktienkursspiel. Lass uns anfangen mit Christian Lindner. Was mir vergangene Woche aufgefallen ist, ist, dass der Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, in relativer Klarheit gesagt hat, alles, was Sie bislang recherchiert hätten, würde darauf hindeuten, dass Christian Lindner dieses ominöse D-Day-Papier in Auftrag gegeben hätte, was ja ein ziemlicher Blattschuss wäre, wenn man es belegen könnte. Sowas setzt man allerdings als Chefredakteur einer angesehenen Wochenzeitung nicht in die Welt, wenn man nicht zumindest mal deutliche Hinweise hat. Hast du das Gefühl, Christian Lindner ist bislang Stand Montag, 9. Dezember durch mit dem Thema und das wird sich jetzt so versenden? Also würdest du Lindner inzwischen wieder kaufen?
Ich würde ihn nicht kaufen, weil er gerade im Prinzip, er ist in der Scheibchen-Wahrheitsfindung gefangen. Er gibt von Interview zu Interview mehr zu, was eigentlich schon alle wissen. Und das setzt er gerade auch fort. Jetzt ist es ja schon so, dass er sagt, ja, natürlich haben wir das. Ich habe tatsächlich mal einen Gedanken, vielleicht werde ich den noch los in unserer Sendezeit. Ich habe mir wirklich noch mal überlegt, was ist eigentlich das Problem? Weil eigentlich wollte doch die FDP die Koalition platzen lassen und eine Rendite dafür einfahren, dass sie diese Koalition hat platzen lassen. Das heißt, insofern muss sie ja einen Plan haben und muss das auch exekutieren. Und eigentlich war der Plan ja auch von Lindner, dann mit Scholz zusammen zu sagen, wir streben jetzt Neuwahlen an und er kann dann rausziehen ins Land und sagen, ich habe diese Koalition beendet, weil es besser ist für das Land.
Ich habe sie euch vom Hals geschafft.
Genau, ich habe sie euch zwar. Und da habe ich mir überlegt, an welchem Punkt ist das denn eigentlich schiefgegangen in der Kommunikation? Und da bin ich wieder bei Angela Merkel und dem Punkt Männer. Weil die Strategie von Lindner war eigentlich klar bis zu dem Zeitpunkt, als Scholz ihn rausgeworfen hat und an dem Abend zu unserer großen Überraschung, glaube ich, 5-mal in Variationen klargemacht hat, wer diese Koalition beendet hat und wer da Schindluder auf Kosten der Bundesrepublik getrieben hat. Das hat den Lindner so angepiekst, dass er plötzlich nicht mehr Schuld sein wollte.
Das heißt, es wäre strategisch schlau gewesen, die Schuld zu übernehmen und sie umzukehren in eine Befreiungserzählung.
So ist es. Aber der hat das Gegenteil gemacht. Der hat gesagt, der Scholz war schuld, weil er 3 Reden vorbereitet. Das heißt, ich glaube, es war ein Reflex. Es war wieder so ein typischer Männerreflex. Mhm. Ich lasse die Koalition platzen, aber ich, Huckmann, lasse mich nicht rauswerfen. Mhm. So. Und da haben die Schaltkreise bei ihm nicht mehr funktioniert und da ist die ganze Strategie quasi vor die Hunde gegangen. So, das ist also Lindner, ich bin immer noch auf dem Ramschtisch, weil ob der jetzt 4% oder 5%, er wird nicht in der nächsten Regierung sitzen, weil niemand holt diesen Menschen freiwillig in eine Regierung.
Das ist schon klar, aber die entscheidende Frage für Christian Lindner ist ja, führt er seine FDP in den Bundestag oder die traumatischen 4,8%.
Die FDP wird sich Christian Lindner entsorgen, ob er die in den Bundestag führt oder nicht. Seine Karriere ist vorbei.
Gut, also Robert Habeck, Zuversicht, ein Mensch, ein Wort. Kaufen, halten, verkaufen.
Ich würde da mal 4,50 € investieren.
Alice Weidel, die sich nach einer Umfrage 18% der Deutschen als Kanzlerin wünschen. Kaufen, halten, verkaufen?
Behalten.
Sarah Wagenknecht, die mit dem BSW jetzt gerade ja zum ersten Mal das Regieren übt in den Ländern. Kaufen, halten, verkaufen?
Das interessiert keinen, ob die in den Ländern regieren oder nicht. Ich glaube, auf nationaler Ebene würde ich die immer noch verkaufen.
Also die sind noch nicht sicher im Bundestag, oder?
Nein.
Wir kommen zu den beiden Hirschen. Friedrich Merz, kaufen, halten, verkaufen?
Behalten.
Okay, und Olaf Scholz?
Da würde ich auch halten. Ich sehe da jetzt noch nicht die riesige Bewegung.
Du bist so ein richtig mutiger Investor.
Ja, deswegen habe ich auch Geld.
Lieber Frank Staus, das war eine wieder mal viel zu lange Folge von 61 Millionen Wahlkämpfe und Strategien. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was wir jetzt rausschneiden sollten, weil wir haben so einen wilden Ritt durch die Geschichte gemacht von bis. Und ich habe wie fast immer tatsächlich was gelernt von dir. Vielen Dank.
Ja, gleichfalls. Und ich meine, die Leute können ja frei entscheiden, ob sie das stoppen oder durchhören. Ne?
Ganz vielen Dank, Frank Staus. Das waren 61 Millionen. Nächste Woche geht's weiter. Da werden wir dann ein bisschen weihnachtlicher. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.